SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Albtraum Syrien. Was tun? Sie hören die Kontextdebatte. Mein Name ist Felix Schneider und meine beiden Gäste sind der Freund aus und von Damaskus. Das ist die Übersetzung von Rafik Shami, Schriftsteller, Geschichtenerzähler von hohem Rang und internationalem Renommee, 1970 aus Syrien geflohen, mitleidender Beobachter des Konflikts und uns per Telefon zugeschaltet aus der Bundesrepublik Deutschland. Und Andreas Gross, Nationalrat, Europapolitiker, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, einer der führenden Außenpolitiker unseres Landes. Nun, Rafik Shami, Andreas Gross, der syrische Bürgerkrieg fordert enormen Blutzoll Tag für Tag. Aus dem Nachbarland Libanon hat sich die Hisbollah-Miliz eingemischt und gestern kam die Nachricht, dass die heiß umkämpfte Stadt Qusair in die Hände des Assad-Regimes gefallen ist. Mich interessiert, wie schätzen Sie die Lage ein, die dadurch entstanden ist, Rafik Shami?
Also die Stadt ist gefallen, aber das ist eine Schlacht in einer Kette. Das Regime macht einen riesen Wirbel drum, aber ich glaube nicht, dass das vieles verändern wird. Was aber strategisch ganz anders geworden ist, hier ist der Anfang jetzt praktisch und offiziell eines neuen Afghanistans. Syrien ist inzwischen nicht eine Revolte für Freiheit und Demokratie, das war die erste Phase, nicht ein Bürgerkrieg von Soldaten, die das Schlachten des Diktators nicht mehr mitmachen wollten und die Waffe gegen ihren Herrscher erhoben haben, sondern hier haben wir jetzt direkt und wirklich offiziell Einmischung von außen durch Iran, durch Hezbollah auf dem syrischen Boden, um ihre Rechnungen abzugleichen. Das ist sehr gefährlich, weil das nie enden wird so leicht.
Ein neues Afghanistan, eine schreckliche Perspektive. Andreas Gross.
Also ich bin nicht sicher, ob wir diese Schiffe Afghanistan wählen sollen, aber ich bin einverstanden mit der dahinterliegenden These. Es ist ein Ort, wo sozusagen ein Stellvertreterkrieg ja auch stattfinden. Das hat, glaube ich, der Le Monde Diplomatique auch vor einem Monat schon geschrieben. Verschiedene ausländische Interessen. Katar hat schon 3 Milliarden Dollar investiert, Saudi-Arabien auch sehr viel Geld. Und es wird schwieriger, länger, brutaler, blutiger und es gibt keine einfache, schnelle Antwort.
Nein. Stellvertreterkrieg haben Sie gesagt. Nun, Katar hat auf der einen Seite, Russland, Iran auf der anderen Seite. Lassen Sie uns doch mal vielleicht die Mächte, die Kräfte in Präsenz kurz benennen. Wer handelt hier und warum und wer handelt nicht in diesem Konflikt?
Soll ich das
sagen? Ja, jawohl.
Also die Russen sind von Anfang an involviert, weil sie hier primäre Interessen haben an dem Warmwasserhafen, an einzigen Warmwasserhafen, den sie haben, an etwas Miteinmischen im Orient. Die Türkei hat auch Interessen, die Kurdenfrage ist mit auf dem Tisch, Libanon, Jordanien hat auch Interessen, der Irak, indem er diese schiitische Brücke zu Syrien, zwischen Iran und Syrien haben will. Der Iran will über Syrien die Hezbollah als ein Dorn immer gegen Israel, Ärger gegen Israel machen und eine Druckkarte haben. Also da sind zu viele, das geht nach Saudi-Arabien, da geht nach Amerika, auch der Westen in seiner Nichtbeteiligung beteiligt er sich, also in seiner Zuschauerrolle fast. Beteiligt er sich negativ. Also es sind so viele Kräfte, deshalb bin ich auch der Meinung, dass dieser Konflikt nicht bald enden würde. Ich wundere mich nur, dass die Russen, die gute Krieger, aber schlechte Politiker sind, hier das Wort führen. Das wundert mich ein wenig. Zu lang das Wort führen und der Westen schaut zu.
Also. Also das Wort führen ist vielleicht viel gesagt, aber der Punkt ist, und das ist etwas, was wir noch nicht erwähnt haben, man darf nicht darauf vergessen, dass in Syrien hat die kriegerische Auseinandersetzung, die Gewalt angefangen, nachdem Libyen passiert ist. Und in Libyen ist die Vertrauensbasis kaputt gegangen, die kleine, die es gab im Sicherheitsrat, weil die Russen und andere fühlten sich von den Franzosen, Engländern und Amerikanern über Sorge hauen, dass dort eben Regime Change gemacht wurde und nicht nur eine Flugverbotszone geschützt wurde. Das heißt, das vielleicht zu schnelle Eingreifen in Libyen mit dem Ziel Gaddafi hat verhindert, dass im Sicherheitsrat eine gemeinsame Position gegenüber Assad errungen werden konnte. Und deshalb das sogenannte Nicht-Eingreifen, das Militärische, weil es kein Bündnis gab, das legitimiert war dazu.
Sie würden also sagen...
Entschuldigung, nur eine kleine Bemerkung. Ich stimme dazu, die wurden wirklich reingelegt, historisch gesehen, jetzt von Libyen, in Libyen. Aber sie mischten sich auch in einer Phase, in der ersten Phase schon, wo der Westen gar nichts gemacht hat, nur zugeschaut. Und der Aufstand wirklich ziviler Aufstand war, erlaubten sie dem Regime in Damaskus Scud-Raketen, also fürchterliche Raketen, auf zivile Orte wie Aleppo zu schießen. Das ist mehr als nur diese Abrechnung mit dem Westen. Aber wie dem auch sei.
Mich würde schon interessieren, wir wollen uns ja langsam dem Thema nähern, was kann man überhaupt tun und wer kann was tun, warum der Westen so passiv ist. Aber damit das nochmal ganz klar ist für unsere Hörerinnen und Hörer, wir haben also sozusagen auf der einen Seite, auf Seiten des Regimes, Russland, Iran, Hisbollah-Miliz und dann auch China, haben wir bis jetzt nicht erwähnt. Auf der anderen Seite diese syrische Opposition, unterstützt von Saudi-Arabien, Katar, Türkei. Und die Frage ist jetzt, warum ist der Westen eigentlich so passiv? Auf der Handlungsebene geschieht ja nicht wirklich viel Effektives.
Also ich bin nicht sicher, ob man passiv sagen kann, weil ich habe auch immer im Kopf, wie der Irak, wie Afghanistan, ist das ein Staat, der von westlichen Imperialisten geschaffen wurde, nach seinen Interessen, also Franzosen und Engländer.
Richtig, ja.
Das ist eine schwere Verantwortung und wir sind immer noch am Abarbeiten von Erben, von europäischen imperialen Gesellschaften, die eben Staaten, Völkern aufgedrückt haben, die von unten gar nie so gewachsen wären. In dem Sinne ist Europa in seiner schlechten Tradition drin, auch wenn es militärisch glücklicherweise nicht eingreift. Das ist der zweite Punkt, wo wir, glaube ich, einer Meinung sind. Ein militärisches Eingreifen sowohl von den USA wie auch von Frankreich oder England würde die Situation auf jeden Fall verschlimmbessern. Das sollten wir endlich lernen aus den Erfahrungen von Irak und Afghanistan und anderen ähnlichen Zuständen. Und dass das nicht gemacht wurde bisher, ist keine Schwäche oder keine Passivität im schlechten Sinne. Dass man anderes noch besser machen könnte oder noch mehr machen könnte, das ist richtig. Aber wir sollten dieser falschen Vorstellung, wenn man keine politischen Auswege mehr hat, hilft das Militär. Diesen Fehler sollten wir endlich nicht mehr machen, weil gerade das Militär hat nur einen Sinn, wenn es eine politische Perspektive gibt. Und die ist heute von niemandem sich erkennbar.
Also Sie wissen, wie ich Sie schätze, Sie wissen, dass ich von Anfang an auch offiziell und schriftlich gegen jedwede Einmischung militärischer Art war. Und nannte das als Katastrophe, wenn das passieren sollte. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Nein, das ist nicht mal passiv, das ist sehr aktiv, das Volk dort in seinem Kampf weiterkommen zu lassen und nicht von außen alles platt zu drücken. Das hat in Afghanistan nicht funktioniert, das funktioniert im Irak nicht. Was ich kritisiere, ist eine andere Ebene der Gleichgültigkeit. Der Gleichgültigkeit nämlich, ich sage Ihnen ein Beispiel, ein historisches Beispiel, für mich sehr leuchtendes Beispiel, ist die großartige Haltung Westeuropa gegenüber dem Begehren der östlichen Völker, nenne ich mal so, Osteuropa, für ihre Freiheit und Demokratie. Die haben wirklich ihren Rücken gestärkt, ohne einen Schuss über die Grenze geschickt zu haben, ohne eine Gewalt oder was weiß ich befürwortet zu haben. Aber sie haben Solidarność und alle anderen Völker gezeigt, wir stehen zu euch. Ich schwöre es Ihnen, sonst wäre Solidarność innerhalb zwei Nächte durch Russen und Polen, Diktaturen, wirklich plattgedrückt. Diese Haltung fehlt mir hier, diese eindeutige Haltung fehlt mir, wenn ich sehe, dass der BND-Chef Schindler heißt er, mit diesem wunderbaren Namen Schindler, nach Damaskus geht und mit einem Völkermörder verhandelt jetzt, um ein paar Vorteile für die Bundesrepublik zu holen. Wenn ich das sehe, das ist schon Einmischung, das ist schon eine Haltung, dass der Diktator immer noch akzeptabel ist. Wenn ich sehe, wie die Flüchtlinge im Stich gelassen sind, dann und vor allem von den reichen arabischen Ländern, damit wir nicht dauernd die Zeigefinger gegen Europa richten. Ich kritisiere an erster Stelle diese Milliardäre, die diese Flüchtlinge in miserablen Lage lassen und damit die Revolutionäre, die Aufständischen belasten, weil die jetzt nicht nur gegen Assad, sondern dafür sorgen müssen, dass die Leute nicht an Hunger sterben und an Krankheit sterben. Das ist meine Kritik gegen den Westen, nicht die Einmischung. Es gibt doch andere Wege als entweder militärische Einmischung der NATO oder absolute Gleichgültigkeit. Ich übertreibe jetzt ein bisschen.
Auf jeden Fall. Darf ich eine vielleicht etwas ketzerische Frage stellen? Also die Handlungsmöglichkeiten setzen ja etwas voraus, dass man sich klar entschieden hat. Sie beide, das würde mich interessieren, glauben Sie denn, dass die wichtigsten europäischen Staaten sich klar entschieden haben, ob sie für Assad oder für die Opposition sind? Dass diese Entscheidung gefallen ist? Ich bin mir da nämlich nicht so sicher.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht wirklich. Das ist ja eine gute Formulierung. Ich glaube durch meine Beobachtung nicht. Ich sehe an dieser tänzerischen Haltung des Westens, dass das nicht entschieden ist. Man hält noch Fäden zu Bashar al-Assad, man gewährt ihm sogar 500 Millionen fast von der UNO, damit er die Flüchtlinge unterstützt. Also das muss man sich vorstellen. Wir machen Tamtam um 100 Millionen, die man entdeckt hat auf seinen Konten in Europa und dann von der Hintertür liefern wir ihm 500 Millionen.
Andreas Groß runzelt die Stirn, er ist Europapolitiker.
Ja, ich versuche ein bisschen mehr zu machen als der durchschnittliche Schweizer Nationalrat, das stimmt, aber ich sehe nicht in jede Hauptstadt in die Kulissen. In Frankreich habe ich den Eindruck, dort hätte man sich entschieden, und Frankreich war auch gleich einer der ersten westlichen Staaten, die sich gegen Assad ausgesprochen hat, offiziell. Was hintergründig alles noch läuft, bin ich mir nicht sicher. Bei den Deutschen bin ich nicht so sicher, aber bei den Engländern auch wieder eher auf der Seite der Opposition. Wobei die Opposition ist auch sehr vielfältig und das ist ja der Punkt, oder?
Das stimmt.
Man weiß nicht ganz genau. Und es kommt auch auf die Gegenden drauf an in Syrien. Auf der anderen Seite sind diese Leute, die Regierungen, auch Realpolitiker und sie stellen sich wahrscheinlich, der Assad wird nicht so schnell verschwinden, wie wir das selber vor einem Jahr vielleicht noch gehofft haben. Und in dem Sinne werden nicht alle Kontakte abgebrochen, aber innerlich, die Empathie ist auf der Seite der Opposition, auch in den USA, auch bei den Frauen, die jetzt im Obama-Regime sicherheitspolitisch mehr Verantwortung übernehmen, die neue UNO-Botschafterin und die ehemalige, die neue politische Beraterin wird, die ja bei Libyen vielleicht zu schnell mitgemacht haben bei der Intervention. Aber ich denke, diese Ambivalenz, die stört mich auch. Auf der anderen Seite, und ich bin auch damit einverstanden, dass nicht militärisch handeln heißt nicht passiv oder sogar gleichgültig sein. Und wir im Europarat haben schon zweimal Resolutionen gefasst. Mehr als vorschlagen können wir nicht. Und die gehen eindeutig. Wir müssen mehr für die Flüchtlinge tun. Und wir müssen mehr, und das ist vielleicht auch etwas, was die Schweiz besser tun könnte, wie können Menschen mit der Differenz zu leben lernen, die bisher immer unter Diktaturen eben Differenz nicht kennengelernt haben.
Ja.
Da darf ich noch einmal, es geht mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell, also nehmen wir doch noch mal diese Waffen. Es kommt aber aus dem Widerstand durchaus auch die Forderung nach Waffen, mindestens nach einer Flugverbotszone. Die andere Seite, das Assad-Regime, wird mit Waffen ausgerüstet. Mir ging das jetzt etwas zu schnell, dass Sie beide so gesagt haben, nein, Waffen kommt überhaupt nicht in Frage.
Ja, Herr Schami hat das noch nicht gesagt.
Ich bin kein Militärexperte, aber ich kann sagen, mir wäre lieber, dass die Europäer die Flüchtlinge unterstützen, dass sie Radiostationen, von Anfang an habe ich plädiert für Radiostationen in den umgebenden Ländern, weil nicht jeder Syrer auf Handy und auf andere technischen Internet verfügt. Ein Radio kann man sehr schlecht verhindern durch die Regierung. Das sind Hilfen, die Bevölkerung aufklärt, wie Sie jetzt gerade sagten, um diesen Übergang von einer Diktatur zu einer Demokratie zu schaffen, gehört auch Aufklärung an erster Stelle. Waffen bekommen sie mehr als genug, nach meiner Meinung. Also die sind zwar nicht gleich mit denen, die das Regime von Russland bekommt, aber das ist nicht mein Metier zu fragen, ob sie Waffen mehr bekommen oder weniger. Ich bin dafür, dass viele Bereiche machbar sind, mit der Würde der Demokratie und der Freiheit vereinbart sind, und man kann auch die zivilen Fraktionen gegen die Islamisten verstärken, indem man sie empfängt, indem sie aufwertet, wenn man mit Burhan Galiun, mit Professor Burhan Galiun oder mit Muaz al-Khatib redet, dann verstärkt man die zivile, demokratische, freiheitliche Fraktion gegen die Islamisten, die zum Mittelalter zurückkehren wollen.
Wer sind diese
beiden?
Das sind
Sachen, die man machen kann, besser als Waffen, nach meiner Meinung.
Wer sind diese beiden, die Sie gerade erwähnt haben? Die sind bei uns nicht so bekannt, leider.
Also ich meine, Persönlichkeit, da bin ich gerne Berater für den Nationalrat, wenn Sie mich nach Namen fragen, von liberalen Kräften, von sozialdemokratischen Kräften, von meinetwegen konservativen, aber wirklich offenen Demokraten. Das ist nicht schwer für einen Oppositioneller, die zu nennen, die wirklich ganze Fraktionen. Michel Kilo führt eine demokratische Podium, nennt man das, oder Pult. Ein ganz wunderbarer, liberaler Mensch, linksliberal. Und da kann man mit ihm reden und mit ihm ausdüften, wie können wir euch helfen. Man soll nicht immer die Islamisten im Vordergrund stellen und sagen, ja, weil die da sind, können wir nicht helfen. Im Gegenteil, weil sie da sind, soll die andere Fraktion Frauenrechte, Kinderrechte, Zivilrechte unterstützen. Und nicht sagen, immer einen Vorwand finden, wie ich nicht helfen kann. Entschuldigung jetzt, aber ich bin nicht aufgeregt.
Ja, das kann ich gut verstehen und das ist dem Thema auch angemessen. Das wollen wir nicht wegdrücken. Es ist ein emotionales Thema. Und ich gieße jetzt noch etwas Öl ins Feuer, sogar indem ich nach der Stärke und der Wichtigkeit dieser Islamisten frage, weil das in unseren Diskussionen hier ein ganz großes, vielleicht ja auch Totschlagargument ist. Wie schätzen Sie das ein? Wie stark sind die Islamisten? Ich habe vor wenigen Tagen, am 1. oder 2. Juni in der Neuen Zürcher Zeitung von einem Mann, der nun wirklich unverdächtig ist, von Martin Wocker gelesen, dass sie doch ziemlich stark sind, dass ganze Teile dieses Widerstandes in Teilen des Landes von den Islamisten geführt werden.
Also sie sind da, sie existieren, weil sie, das gehört zu ihrem Geschäft, dass sie überall dort, wo Staatlichkeit schwach ist, schauen sie nach ihrer Aufgabenrolle oder Möglichkeiten, versuchen sie die Potenziale auszuschöpfen. Sie profitieren auch von historischen Fehlern und Dummheiten des Westens und auch des der scheinbaren Kulturimperialismus sozusagen, in dem sie dem viele Leute den Eindruck haben, wir würden Europa, USA würde Lebensstile aufdrücken und so weiter. Aber wie stark sie sind, das heißt also, in welchem auch militärisch welche Position sie haben in diesem sehr schwierig zu übersehenen Mosaik, das entgeht mir, das kann ich nicht behaupten, das kann ich nicht sagen. Ich würde sie nicht verneinen, ich würde auch vorsichtig sein deswegen, aber ich würde sie auch nicht als dominant ansehen.
Hafiq Shami hier in der Kontextdiskussion.
Ich bewundere Sie für Ihre Bescheidenheit, dass Sie immer sagen, ich weiß nicht genau. Was Sie gesagt haben, stimmt überein mit der Recherche, die ich angestellt habe, über Freunde, die drinnen auch leben. Also, um das nicht zu wiederholen, ich stimme 100% zu, was Sie gesagt haben. Die scheinen manchmal stärker, als sie sind, weil ihre Helfer unmittelbar da sind. Saudi-Arabien hilft mit Bulldozer, während der Westen mit Teelöffel zögert, die andere Fraktionen zu unterstützen. Saudi-Arabien ist Geldgeber, die verteilen Lebensmittel immer mit dem Anspruch, das bekommt ihr von uns Salafisten und so weiter, die verteilen Korane und so weiter. Nur die haben in Syrien keine Chance. Jetzt in der Opposition können sie noch lauter auftreten, als sie sind, aber sie haben kein Programm, wie sie die Probleme des 21. Jahrhunderts lösen. Die werden in Syrien eine Gesellschaft vor der Nase haben mit 40% nicht Sunniten. Und auch die Sunniten sind zur Hälfte aufgeklärte Bürger, die seit Ewigkeit mit dem Westen zusammenarbeiten, zu Frieden zusammenarbeiten. Und daher machen Sie mir nach der Sturz von Assad nicht so viel Angst, wie der Westen das so darstellt. Natürlich muss man vorsichtig sein und muss man gegen sie argumentieren. Und ich tue das auf Arabisch fast wöchentlich in einer Kolumne, dass das nicht unser Programm ist. Dafür stand das Volk nicht, um vom Koran dann regiert zu werden, um Gottes Staat zu gründen. Das ist eine Gefahr, die immer im Hintergrund ist. Man soll nicht schlafen. Aber ich glaube nicht, dass sie so eine Oberhand haben.
40% Nicht-Sunniten in dem Land, das ist ein starkes Argument. Ja. Rafik Shami hier in der Kontextdebatte über Syrien mit Andreas Gross. Und Rafik Shami, Sie kommen ja aus diesen 40%, nämlich Ihre Familie sind ja aramäische Christen. Wie stehen denn die Christen in diesem Konflikt?
Die Christen stehen auch zwiespältig wie der Westen fast, weil der Assad tatsächlich, das muss man auch bei einem Feind ganz ruhig die Gerechtigkeit walten lassen, der Assad als selber ein Angehöriger der zweiten großen Minderheit, nämlich die Aleviten, die sind auch 10%, genau wie wir, hatte er tatsächlich in diesen 40 Jahren trotz Diktatur oder wegen der Diktatur, wie man das so sieht, den Christen etwas mehr Freiraum gegeben. Das heißt, sie tun so manchmal, als hätten sie das Christentum erfunden, nicht wahr? Die Herrscher. Dann haben sie auch Angst vor den bärtigen Salafisten. Das heißt, aber große Teile sind auch gegen Assad. Also da geht eine Linie durch sogar derselben Familie. Durch meine Familie geht eine Linie. Also meine Cousins und so weiter sind pro Assad. Ich bin dagegen. Also das geht durch die eine Familie, geht eine Linie durch. Das wird auch so bleiben, wenn die Revolutionäre nicht verstehen oder wie Gross gesagt hat, nicht kapieren, wie der Übergang zu einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft ist, sondern dauernd mit ihren Koransprüchen herkommen, dann machen sie das den anderen Minderheiten Angst.
Sie haben jetzt als konkretere Handlungsmöglichkeiten bisher angegeben Aufwertung der Opposition, indem man also zum Beispiel die Teile der Opposition empfängt, die für die man einstehen kann, die man unterstützen möchte. Und Sie haben das Stichwort Flüchtlinge so in die Debatte geworfen. Das finde ich einen interessanten Punkt, weil da ja vielleicht sogar die kleine Schweiz etwas tun könnte. Wie haben Sie das gemeint, Andreas Gross? Sollen diese Flüchtlinge hierher geholt werden, vielleicht als Kontingentflüchtlinge? Soll man dort, wo die Flüchtlinge sind, also zum Beispiel im Libanon, Unterstützung gewähren?
Also das Zweite habe ich schon vorgeschlagen. Wir müssen Jordanien zum Beispiel helfen, die eine der größten Lasten trägt, diese 2 Millionen. Und auch der Türkei. Die Türkei hat sich da auch sehr gut engagiert. Nicht ganz ohne Hintergedanken, aber trotzdem. Aber zum Beispiel, es gibt Partner, deren wir uns nicht bewusst sind. Zum Beispiel die Österreicher haben eine ganz hohe Kompetenz in dieser Gegend, weil sie seit über 20 Jahren die Friedenssoldaten auf dem Golan gestellt haben, die sie jetzt zurückgezogen haben. Zum Beispiel mit den Österreichern und die Schweden gehörten zu jenen, die sich in der EU am vehementesten gegen die Waffenlieferungen eingesetzt haben, zu denen die Franzosen und die Engländer eher bereit gewesen sind. Also es zeigt sich hier eine Gemeinschaft von Staaten, die von militärischen Handlungen die Finger lassen will, die zum Teil eine höhere Sachkompetenz haben als wir und mit denen zusammenarbeiten, um eben das Gespräch, den Kontakten, die Beziehungen mit den zivilen, demokratischen Kräften zu suchen, die Herr Shamir vorhin erwähnt hat. Ja. Und auf der anderen Seite, und die UNO hat jetzt auch wieder, oder nein, die EU hat über 400 Millionen gesprochen für die Flüchtlinge, sich an diesen Anstrengungen zu beteiligen, das wäre eine wichtige Möglichkeit für die Schweiz. Und auch im eigenen Land die Einsichten zu vergrößern, um eben diesem CNN-Effekt, diesem Surrogat des Handelns, das hinter dem Militärischen aussteckt, eben sich kompetent zu verweigern. Das scheint mir sehr wichtig. Und da kann man mit den Österreichern zum Beispiel, hat noch keiner gedacht, man könnte da zusammenarbeiten. Aber ich habe gehört von österreichischen Kollegen, dass zum Beispiel das einer der effizientesten Geheimdienste ist, der am meisten Informationen hat, auch was hinter den Kulissen passiert, weil die sich in ihrem eigenen Interesse ihre 350 Soldaten schützen mussten.
Also ich habe hinzuzufügen, wenn Sie erlauben, auch die eigene Initiative auf kleinster Ebene hilft. Ich habe wirklich gesehen, dass viele Organisationen Geld sammeln und die nehmen sich 20% als Aufwandkosten und so weiter, und das hat mich empört. Und das habe ich mir mit Freunden in Tübingen, Akademiker, Schriftsteller, Soziologen, wir haben einen kleinen Verein gegründet, heißt Schams. Und wir machen Benefizveranstaltungen. Auch in Zürich waren die Zürcher großartig. 5.000 Franken haben sie gespendet. In Zug 4.000 Franken haben sie gespendet. In Basel hat eine einfache Lehrerin, eine Schweizer Lehrerin, ganz leise 10.000 Euro überwiesen. Dieses Geld verwalten wir so alle ehrenamtlich, und wir kontaktieren in den Orten der Flüchtlinge, im Libanon, in der Türkei, in Jordanien, Lehrer, Jesuiten, das sind unsere Möglichkeiten zurzeit. Jesuiten, die man vertrauen kann, die unter den Flüchtlingen gehen und dort direkt arbeiten, und dieses wenig Geld, was wir spenden können, wir sind wirklich in dem Bereich von 5.000 Euro oder sowas pro Hilfe. Ladung, Medikamente rüberbringen, Schulmaterial, psychologische Betreuung bringen für diese traumatisierte Kinder. Und bis jetzt haben wir an 4 Projekten mitgewirkt. Also man kann wirklich, man soll sich nicht unterschätzen selber. Es gibt Wege, die direkt zu den Flüchtlingen kommen. Man muss sich bemühen und diese Hilfen rüberbringen. Man soll nicht sagen, was kann ich allein machen? Wir sind 8 Personen, mehr nicht.
Da bin ich ganz einverstanden. Jesuitenkloster waren auch für den italienischen Kollegen, der die guten Berichte geschrieben hat, ja, im Europarat, einer der besten und hilfreichsten Informationsquellen und auch Perspektiven.
Finde ich ein ganz interessantes Thema. Es ist ja sozusagen die Frage, was kann der kleine Einzelne angesichts von so einem großen Konflikt tun? Meine Frage wäre, wie glauben Sie, hat das wirklich eine Wirkung auf die Opposition? Es ist ja schon ein Unterschied, ob wir diesem Konflikt Gleichgültigkeit entgegenbringen oder Interesse, Anteilnahme oder Gefühlskälte. Hat das eine Auswirkung, glauben Sie, die Sie diese Opposition kennen, Rafik Shami?
Ich habe eine kleine Geschichte. Kollegen aus dem Schriftstellerverband in Bayern haben eine Unterschriftliste in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland geführt zur Unterstützung der Demokratie in Syrien gemacht. 800 Leute, darunter die 2 Nobelpreisträgerinnen, Jelinek und Müller, Hertha Müller, haben mit unterschrieben. Ich war verwundert und ich habe mich sehr gewundert. Auch Michael Krüger, alle bekannten Autoren, Edgar Reitz, alle haben mit unterschrieben. Großartig war das. Ich war verwundert, dass die oppositionellen Zeitungen diese Aktion von 800 Unterschriften hochgewürdigt hat. Wir sind nicht allein, hieß der Titel. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen, dass man, indem man Aktivitäten im kleinsten Bereich, Aufklärung in seiner Umgebung macht, also wirklich aufrechte Aufklärung, nicht Propaganda, nicht Dogmatik, spüren die Leute dort, dass sie nicht allein sind, und der Diktator spürt, er wird beobachtet. Es ist nicht, ich habe einmal geschrieben, die Gleichgültigkeit ist die beste Unterstützerin der Diktatoren, und die kann dann das Land abriegeln und die Leute in die Knie zwingen. Wenn er aber weiß, die Leute in der Schweiz, die Leute in Deutschland sind aufmerksam, die beobachten jede Art von Gewalttätigkeit, dann ist das schon schwieriger. Es wird nicht verhindern, endgültig, aber es wird schwieriger.
Deswegen auch fand ich Ihre Emotionalität sehr gut, Rafik Shami, Andreas Groß. Unser Gespräch über Syrien muss trotzdem einmal ein Ende haben. Ich möchte es aber als Thema beibehalten. Ich danke Ihnen zunächst einmal beiden ganz herzlich, Andreas Groß und Rafik Shami, für diese Ausführungen. Das war die Kontextdebatte aus aktuellem Anlass über Syrien.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.